Kolleginnen und Kollegen, wie angekündigt, starten wir jetzt mit unserer 70. Ausschusssitzung Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung. Und ich freue mich, dass wir gerade eine so großartige Anhörung hatten. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir Transparenz schaffen zu den Ergebnissen der fraktionsübergreifenden Vorsortierung unseres heutigen Ablaufs. Wir haben drei Tagesordnungspunkte, die wir ohne Debatte zu Beginn abschließen werden, Top 2, 4 und 5. Und wir werden den Tagesordnungspunkt 1, Studienkredite, Tagesordnungspunkt 3, Unterrichtung zur Zukunftsstrategie, miteinander beraten. Ich vernehme keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Bevor ich abstimme, noch herzliche Glückwünsche nachträglich an Dr. Michael Kaufmann, der am 21. April Geburtstag hatte. Wir kommen dann jetzt direkt zu den Abstimmungen. Tagesordnungspunkt 2, Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Zinsen beim Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau deckeln, Kostenfalle stoppen, auf der Bundestagsdrucksache 20/9507. Wer stimmt für den AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss dieser Antrag abgelehnt. Dann kommen wir direkt zum Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Beschlussfassung zur Durchführung einer öffentlichen Anhörung unseres Ausschusses am 15. Mai auf der Basis des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Deutschlands Zukunft stärken. Bundestagsdrucksache lautet 20/8414. Wer stimmt für die Durchführung dieser Anhörung? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag einstimmig so beschlossen und wir werden am 15. Mai die KI-Anhörung durchführen. Tagesordnungspunkt 5, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Deutscher Aufbau- und Resilienzplan auf der Bundestagsdrucksache 19/29682. Vorgeschlagen ist zur Kenntnisnahme, die ist aus meiner Sicht hiermit erfolgt. Damit haben wir die ohne Debattepunkte absolviert und ich komme jetzt zum ersten Punkt mit Aussprache. Dabei handelt es sich um den Tagesordnungspunkt 1, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Studierende finanziell entlasten, Studienkredite der KfW wieder zu einem geeigneten Instrument der Studienfinanzierung machen. Auch hier noch die Bundestagsdrucksachennummer 20/9254. Und die Aussprache beginnt, die antragstellende Fraktion mit Kollegin Katrin Staffler.
Ja, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Und was sich hinter dieser Drucksachennummer versteckt, ist unser Antrag zum Thema KfW-Kredit. Als wir unseren Antrag eingereicht haben, das war im November letzten Jahres, war der Effektivzins bei 9,01%, doppelt so hoch wie zu Beginn der Amtszeit von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Mittlerweile ist der Effektivzins zum 1. April gesunken, leicht auf 7,5%. Und man könnte jetzt meinen, damit hätte sich das Thema erledigt. Das ist aber mitnichten so. Ganz im Gegenteil, aus unserer Sicht bedeutet das auf keinen Fall Entwarnung, weil erstens der Zins ist immer noch viel zu hoch. Und ich glaube, wenn man sich die vergleichbare Zinssätze, die es auf dem Markt gibt, anschaut, wird es auch sehr deutlich. Was aber weiterhin darüber hinaus und noch viel gravierender bestehen bleibt, ist das Thema der Planbarkeit, der fehlenden Planbarkeit, weil einfach Studierende mit Bestandsverträgen, diese in den Niedrigzinsphasen abgeschlossen haben, besonders hart von diesen nach wie vor sehr hohen Zinssätzen auch betroffen sind. Und das können wir nicht einfach so passieren lassen und stehen lassen. Unter den Bedingungen muss man sich aus unserer Sicht zur Unterstützung oder muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob der KfW-Studienkredit denn überhaupt noch ein geeignetes Instrument ist, um die Studienfinanzierung mit zu unterstützen. aus unserer Sicht hat die Ministerin trotz persönlicher Gespräche mit Vertretern der KfW, die sie ja beschrieben hat, getätigt zu haben, überhaupt keinen Lösungsweg gefunden für die Betroffenen. Stattdessen sehen wir da ein Verharren in einer passiven Beobachterrolle. Man hofft irgendwie, dass sich das Problem von selber löst oder von uns nicht angesprochen wird. Den Gefallen wollen und können wir Ihnen nicht tun, weil wir einfach der Meinung sind, dass das Problem dafür zu gravierend ist. Deswegen unsere Forderungen, auch nach der Senkung, die man jetzt gesehen hat, ganz klar auch weiterhin. Die Ministerin muss agieren. Sie muss sich auf die Seite der Betroffenen stellen, ganz deutlich. Und das ist noch viel wichtiger an der Stelle. Man muss darauf hinwirken, dass für bestehende und vor allem gerade auch für neue Verträge eine feste Zinsbildung künftig gilt, damit die Studierenden wissen, auf was sie sich an der Stelle einlassen. Noch ein Satz zu dem AfD-Antrag, den wir ja gerade schon abgelehnt haben. Der Unterschied ist zwischen der geforderten Obergrenze von der AfD und dem, was wir fordern. Wir wollen eine echte Planbarkeit für die Studierenden und deswegen auch die Ablehnung des AfD-Antrags. Vielen Dank.
Danke auch. Dann für die Fraktion der SPD Dr. Caroline Wagner.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, die stark gestiegenen Zinssätze des KfW-Studienkredits betrachten auch wir als SPD-Bundestagsfraktion mit großer Sorge. Dass Studierende mit jeder Zinsanpassung bangen müssen, ob ihr Geld am Ende des Monats noch ausreicht, ist ein untragbarer Zustand. Und die jüngsten Zinssenkungen, Frau Staffler hat es gerade schon gesagt, von 9% auf 7,5%, ist seit Monaten ein erstes verhaltenpositives Signal. Allerdings wissen wir, denke ich, alle, dass für die meisten Studierenden das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Vor allem aber entlastet es nicht die bestehenden Verträge. Ich möchte noch mal daran erinnern, woher da teilweise die Studierenden kommen. Im Oktober 2021 lag eben der Zinssatz hier noch bei 3,7%. Und auch hier müssen Lösungen für Bestandskundinnen und Kunden gefunden werden. Nichtsdestotrotz wundere ich mich doch über das plötzliche Engagement der Union in dieser Frage. Zur Ehrlichkeit der Diskussion gehört nämlich auch, dass zahlreiche Studierende im Rahmen der Corona-Pandemie von ihrer Bildungsministerin Anja Kalitschek in die Kreditaufnahme gedrängt wurden. Denn während die SPD eindringlich für die Öffnung des BAföGs in der Krise plädierte, wurde dies von der Union verhindert und lediglich eben der KfW-Studienkredit in Aussicht gestellt, wohl wissend, dass es sich aber hier um einen variablen Zinssatz handelt. Nur eine Zinssenkung mit Hilfe von Bundesmitteln zu fördern, ist jetzt recht einfach, aber wie Sie wissen, auch sehr teuer. Und wie dies gegenfinanziert werden soll, bleibt von Ihnen unbeantwortet. Aber auch wir sind selbstkritisch mit den Erfahrungen und Kriseninstrumenten der Pandemie umgegangen und haben zu Beginn der neuen Legislatur das BAföG zur gemeinsamen Ampelpriorität erklärt. Und wir haben noch im ersten Jahr zwei Novellen verabschiedet und erstmalig einen Nothilfemechanismus im BAföG verankert, der nun das beinhaltet, was wir bereits Ihrer Ministerin während der Pandemie nahegelegt hatten, statt Studierende in krisenbedingten Notlagen in weitere Schulden durch Kredite zu treiben, öffnen wir das BAföG und so kommt die Hilfe zukünftig schnell und unbürokratisch bei den Betroffenen an. Und noch ein Learning betrachte ich für relevant. Kredite dürfen immer nur der letzte Weg zur Studienfinanzierung sein. Das wirksamste Mittel zur Armutsbekämpfung unter Studierenden ist ein auskömmliches und modernes BAföG, das wieder mehr junge Menschen zugutekommt. Und hieran arbeiten wir unter Hochdruck und freuen uns umso mehr über Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion Dr. Götz Frömming.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann gleich daran anknüpfen. Frau Kollegin Wagner, Sie wissen ja selbst, dass das BAföG gar nicht mehr das tut, was es tun soll. Teilweise haben wir ja auch schon darüber gesprochen, liegen ja die Sätze unter dem Bürgergeld, also sind viel zu niedrig. Insofern ist natürlich ein solches Kreditinstrument für alle, die jetzt knapp sozusagen am BAföG vorbeisegeln, wäre das eine gute Möglichkeit, um aus dieser prekären Finanzsituation herauszukommen durch einen finanzierbaren Kredit. Und wenn wir mal auf internationaler Ebene gucken, dann ist es ja durchaus üblich, dass solche Kredite auch mit staatlichen Mitteln gestützt werden. Der Eindruck, der hier teilweise auch in der Debatte im Plenum entstanden ist, dass es sich hier um eine normale Bank handeln würde und man sozusagen nichts machen könne an diesen Zinssätzen, ist ja falsch. Die KfW ist eine Anstalt, eine Bundesanstalt, Und den Vorsitz im Verwaltungsrat teilen sich ja abwechselnd der Herr Kollege Lindner, FDP, unser Finanzminister, und der Wirtschaftsminister von den Grünen, Habeck. Und ich darf daran erinnern, dass in der letzten Legislatur gerade diese beiden Fraktionen sich immer vehement für die Studenten ins Zeug gelegt haben, aber eben nur verbal. Jetzt können wir sie an ihrem Handeln messen und sehen, dass hier sehr viel Luft nach oben ist. Zum Antrag der CDU, Frau Kollegin Staffler, ich bin da ganz anderer Ansicht. Sie sagen bei Ihnen ja Punkt 2, Sie wollen eine feste Zinsbindung. Aber was nutzt eine feste Zinsbindung, wenn es eine feste Bindung auf einer zu hohen Höhe ist? Dann ist dieses Instrument natürlich auch nichts wert. Deshalb sind wir dafür, über eine sozialverträgliche Obergrenze hier nachzudenken, sodass also dann bei sich ändernden Zinskursen hier die Studenten nicht plötzlich in eine Situation hineingelangen, wo sie auf einmal dann auf einem Berg von Schulden sitzen. Deshalb halten wir das Instrument einer Obergrenze, wo natürlich der Staat dann einspringen müsste, wenn die gerissen würde, hier für das bessere Instrument. Deshalb nur Enthaltung zum Antrag der CDU und wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Laura Kraft.
Ja, in der derzeitigen Situation mit den dramatischen Zinsentwicklungen bei den Studierendenkrediten sehen wir ja einfach, in was für einer finanziellen Lage Studierende gebracht wurden. Das hat natürlich auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zu tun. Und man muss vielleicht, da möchte ich auch auf Sie noch mal eingehen, Herr Frömming, noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Also der Zinssatz bei der KfW, der orientiert sich am Euribor, an dem Referenzzinssatz. Das heißt, das ist ja nicht willkürlich. Und wir wissen, dass der Zinssatz, wie er derzeit für Studierende aussieht, so nicht tragbar ist. Und es zeigt sich dadurch auch nochmal, dass Studienkredite in dieser Form erstens kein Dauerinstrument sind. Also das ist auch schon mal ein Fehler, den Sie gerade mit angesprochen haben. Das ist nicht dafür gedacht, dass dauerhaft Studierende ihr gesamtes Studium, Bachelor sowie Master, über einen Kredit und schon gar nicht über den KfW-Kredit finanzieren. Und deswegen zeigt sich auch noch mal an dieser Stelle, wir brauchen ein auskömmliches BAföG. Es ist richtig, dass das BAföG derzeit nicht so viele Studierende erreicht, wie es eigentlich müsste. Und deswegen arbeiten wir ja auch, das haben wir mit der 27. Novelle gemacht und mit der 28. Novelle, indem wir zum Beispiel die Freibeträge erstmal um 20,75% erhöht haben und somit auch mehr Studierende Zugang zu BAföG bekommen können, daran, dass die Finanzierung für Studierende gesichert ist und dass mehr Studierende BAföG bekommen können und deswegen ein Studium nicht am Geldbeutel allein abhängt. Aber natürlich hat auch hier die Inflation zugeschlagen und wir sind noch nicht fertig. Das bedeutet nämlich, wir müssen hier auch mindestens einen Inflationsausgleich schaffen, um die Lage der Studierenden da noch mal Rechnung zu tragen und auch Nachbesserungen beim BAföG machen. Davon bin ich überzeugt, so wie auch meine Fraktion. Und es gab ja nur einmal bisher die Situation, dass die Zinsen noch mal gestiegen sind und seitens der Bundesregierung eingegriffen wurde. Das war damals unter Annette Schavan. Das war, glaube ich, 2008. Und da muss man aber sagen, da handelte es sich nur um 0,5%. Und da sind wir zahlenmäßig noch mal in der ganz anderen Größenordnung. Es ist einfach nicht möglich, dass man seitens der Bundesregierung eingreift und die Zinsen so dramatisch absenkt. So realistisch muss man einfach sein. Nichtsdestotrotz, und so habe ich es auch vernommen, ist die Ministerin im Austausch mit der KfW. Und hier müssen Lösungen für her. Es ist gut, dass die Zinsen derzeit wieder gesunken sind. Aber das, was die Kollegin Caroline Wagner gesagt hat, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal unterstreichen. Warum sind jetzt gerade viele Studierende in dieser Lage? Weil sie in der Krisensituation der Corona-Pandemie sie auf diesen Kredit verwiesen wurden, anstatt das BAföG zu öffnen. Das hätte man damals machen sollen, weil da hatten wir ein geeignetes Finanzierungsinstrument für solche Fälle, nämlich das BAföG, statt die Studierenden in den Kredit reinzudrücken und jetzt bei der Zinsentwicklung im Regen stehen zu lassen. Das ist ein Riesenproblem.
Für die Gruppe Die Linke Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank. Die Situation von Studierenden, die einen Studienkredit der KfW aufgenommen haben, ist wirklich komplett schockierend, dass manche jetzt tatsächlich einen sechsstelligen Betrag zurückzahlen müssen und also auch weit mehr als das, was der eigentliche Kredit ist. Das ist skandalös und insofern hat die Unionsfraktion natürlich recht, dass hier schnell was passieren muss. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Bundesregierung die Studis auch im ersten Winter der Energiekrise so hat sozusagen im Ring stehen lassen und dass sie jetzt auch diesen weiteren Anstieg der Zinsen mehr oder minder teilnahmslos zusieht, das finde ich komplett falsch. Zur Wahrheit gehört aber schon auch, liebe Katrin Staffler, dass natürlich auch die Union hier an der Stelle eine gewisse Mitschuld hat. Denn die Situation trifft natürlich jetzt vor allem genau diejenigen Studis, die während der Niedrigzinsphase und während auch der pandemiebedingten Notlage einen KfW-Kredit aufgenommen haben. Und es war das unionsgeführte BMBF, das während der Pandemie die Zinsen ausgesetzt hatte. Das war richtig. Ja, aber sie haben eben auch mit der sogenannten Überbrückungshilfe ein Konzept geschaffen, was die notleidenden Studis genau in diese Verschuldung ja erst reingetrieben hat und was sie auch in dieses jetzige Zinsproblem reingedrängt hat. Dass die Ampel dann aber 2022 auf ein weiteres Aussetzen der Zinsen verzichtet hat, das hat natürlich die Situation ganz ohne Zweifel ganz massiv befeuert. Seitdem sind Eigenanteil und Zins kontinuierlich angestiegen und es hätte hier mindestens eine Übergangszeit anstatt eines abrupten Abbruchs gebraucht und eigentlich hätte die Zinsfreiheit angesichts von Energiekrise und Inflation fortbestehen müssen. Bereits vor der Pandemie war aber klar, das mit der, und das wird ja mit der aktuellen Situation nur noch deutlicher, das haben jetzt hier auch viele gesagt, der Studienkredit ist keine Alternative in der Studienfinanzierung. Es war nie eine Alternative zum BAföG und es ist es eben schon gar nicht in einer Notlage. Und jetzt komme ich dann doch auch noch mal zur Ampel. Ich verstehe nicht, warum man vor dem, genau vor diesem Hintergrund, was ja jetzt auch alle eure Berichterstatter noch mal gesagt haben, dann trotzdem nur eine relativ bescheidene 27. BAföG-Novelle auf den Weg bringt. Dann einen Notfallmechanismus in der 28. Novelle, der genau dieses Risiko wieder nicht abdeckt. Und jetzt mit der 29. Novelle das Versprechen von einer echten Strukturreform und eben für eine Rückkehr des BAföG zum echten Instrument von Chancengleichheit wieder nicht einlöst. Das ist komplett unverständlich und eigentlich komplett bitter und widerspricht natürlich auch genau dem, was ihr jetzt gerade selber gesagt habt. Und noch schlimmer ist es auch, am Studienkredit festzuhalten und dann auch noch dabei tatenlos zuzusehen, wie er völlig eskaliert. Ich finde, die Ampel müsste jetzt halten und wir werden uns müsste jetzt handeln und wir werden uns beim Antrag der Union enthalten.
Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion und das ist die Kollegin Ria Schröder.
Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, das hält hier. Ich mache mal den Stecker raus, dann geht es vielleicht besser. Die wirtschaftliche Lage und die Inflation ist nicht nur etwas, was die Menschen in Deutschland stark besorgt, sondern auch uns. Und das hat auch eine ganz besondere Folge auch für die Lage von Studierenden, die ja ohnehin nicht zum reichsten Teil der Bevölkerung gehören, sondern immer an der Armutsgrenze an vielen Stellen knapsen. Wir haben aber, und das möchte ich auch noch mal sagen, auch vieles schon getan, auch in der Vergangenheit von den BAföG-Reformen, die sind erwähnt worden, mit den entsprechenden Anhebungen bei Bedarfssätzen, Wohnkostenzuschuss und Freibeträgen. Wir haben die Einmalzahlung für alle Studierenden gehabt, sogar nicht nur für diejenigen, die bedürftig sind im BAföG. Wir haben den Nothilfemechanismus eingeführt, der ist erwähnt worden. Wir haben die Heizkostenzuschüsse. Die sind nämlich auch gerade in der Energiesituation, Frau Gohlke, da haben wir eben die Studierenden nicht im Regen stehen lassen und auch die Auszubildenden nicht. Die haben davon profitiert. 230 Euro beim ersten Mal, dann nochmal 345 Euro. Wir haben da an vielen Stellen gehandelt. Ich könnte jetzt noch einige Beispiele mehr aufführen. Und wir tun das ja auch weiterhin. Und auch diese Strukturreform, es ist ja schon bekannt, eine Studienstarthilfe, die wir einführen wollen, die Flexibilisierung auch der Länge des BAföGs, ein Flexisemester, das sind ganz starke strukturelle Änderungen, die den Studierenden in Deutschland zugutekommen werden. Das heißt, wir handeln hier. Und auch die Senkung der Inflation ist eine ganz klare Priorität der Bundesregierung auch in der Vergangenheit gewesen und ist es nach wie vor. Und das macht sich ja auch schon bemerkbar. Die Kollegin Kraft hat es angesprochen, als Sie damals eingegriffen haben, da waren es 0,5%. Wir haben jetzt durch die insgesamte Entwicklung eine Absenkung von 1,5%. Ich will nicht sagen, dass damit alles gut ist, aber wir sind da auf einem richtigen Weg und den sollten wir weitergehen. Zu Ihrem Antrag, ich will es auch noch mal klarstellen, weil Sie machen immer diesen Vergleich mit Immobilien- und Autokrediten auf. Das ist das ist nicht der Studienkredit. Es gibt keine Sicherheit. Es muss weder von den Antragstellern noch von deren Eltern irgendeine Sicherheit gegeben werden. Dadurch ist natürlich das Ausfallrisiko wesentlich höher. Und deswegen ist der Vergleich hinkt. Und wir haben hier keine vergleichbare Situation. Ich glaube, wir wollen es auch nicht, dass die Studierenden hier eine Sicherheit leisten müssen. Das können sie nämlich an vielen Stellen nicht. Und ich möchte auch noch mal kurz eingehen auf die Konzeption des KfW-Studienkredits, weil das scheint nicht überall ganz klar zu sein. Den gibt es ja 2006 und die Bundesregierung hat damals eine ganz klare Vorgabe gemacht. Die KfW muss den Kredit aus eigenen Mitteln finanzieren, ohne Zuschuss durch den Bundeshaushalt. Und das ist etwas, das hat die KfW dann umgesetzt. Das läuft in Eigenregie, auch ohne Erwirtschaftung von Gewinnen. Gleichzeitig aber muss es eine Kostendeckung auch geben und die Berücksichtigung des Risikos, was ich gerade angesprochen habe. Die Konzeption, das war ja Ihre Ministerin Schawan. Also ich glaube, das macht sich auch bemerkbar, dass man deswegen nicht hier einfach tätig werden kann. Und es ist auch haushalterisch aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, sondern wir müssen zielgerichtet ansetzen. Und das tun wir ja beim BAföG. Ich will aber auch noch mal abschließend sagen, der Studienkredit ist nur ein Instrument der Studienfinanzierung. Grundsätzlich gilt natürlich die Unterhaltspflicht der Eltern. Und daneben gibt es die Möglichkeiten wie das BAföG, es gibt Nebenjobs und es gibt auch, und das möchte ich auch noch mal sagen, den Bildungskredit, der nach wie vor auch mit einem wesentlich geringeren Zinssatz möglich ist. Und das möchte ich auch allen Studierenden, die vielleicht gerade in der Situation sind und überlegen, wie kann ich jetzt gerade vielleicht am Ende meines Studiums noch mal auch über die letzten Meter kommen. Der Bildungskredit ist eine gute Alternative für die Studienfinanzierung. Und in diesem Sinne verbleibe ich. Ganz herzlichen Dank.
Danke für die Gruppe BSW, Kollege Abdallah.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sehen die KfW-Kredite mehr als kritisch. Der Studienkredit ist und bleibt eben kein angemessenes Förderungsinstrument zur Studienfinanzierung. Die Bankkredite bedeuten, wie wir schon gehört haben, Tausende Euro Schulden. Zudem, daran will ich auch mal verweisen, sind immer mehr ausländische Studenten von dieser Verschuldung betroffen. Laut Statistischem Bundesamt waren fast 40% der Studenten im Jahre 2021 armutsgefährdet. Nicht einmal 15% der Studenten erhält noch BAföG, Tendenz sinkend. Viele Studenten sehen sich also gezwungen, diesen Studienkredit bei der KfW aufzunehmen. Allerdings, auch darauf wurde verwiesen, die Wucherzinsen. Ich will nur eine Zahl nennen. Die durchschnittliche Zinszahlung pro Kredit lag im Februar 2024 gut 41% über dem Vorjahresmonat. Studenten also aus gut situierten Haushalten werden eher nicht darauf angewiesen sein, einen Studienkredit aufzunehmen. Hier trifft es also diejenigen, die ohnehin wenig Geld haben und oder aus welchen Gründen auch immer nicht BAföG-berechtigt sind oder nicht das Glück haben oder die Kontakte, um an ein Stipendium zu gelangen. Studenten sollten sich unseres Erachtens letztlich ohne finanzielle Sorgen um ihre Studie, um ihr Studium konzentrieren können und keine Angst vor einem Schuldenberg haben, der sie jahrelang begleitet, während und nach des Studiums. Das streckt nämlich vor einem Studium ab. Man sieht also, dass der KfW-Studienkredit alles andere als geeignet ist, Chancengerechtigkeit in der Bildung zu schaffen. Im Gegenteil, dieses Instrument zementiert soziale Disparitäten. Für uns ist das BAföG das Mittel der Wahl, um die soziale Lage der Studierenden abzusichern. Dazu sind eben auskömmliche BAföG-Sätze und entsprechende Förderquoten notwendig. Wir brauchen also einen unverzüglichen Zinsdeckel für den KfW-Studienkredit und somit eine Entkopplung von Marktzins in Hochzinsphasen. Und wir brauchen endlich eine Reform des BAföGs, damit Studenten aus Elternhäusern mit wenig Einkommen endlich studieren können und es letztlich um die Qualitäten und Fähigkeiten geht und nicht um den finanziellen Hintergrund des Elternhauses. Danke.
Danke schön. Wir haben in der Obleute-Sitzung beschlossen, eine Berichterstattendenrunde durchzuführen. Die haben wir jetzt absolviert. Es gibt keine Fragen an die Bundesregierung. Daher komme ich jetzt direkt zur Abstimmung über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion CDU-CSU, bei Enthaltung der AfD-Fraktion und beider Gruppen, bei Ablehnung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, dieser Antrag abgelehnt. Damit kommen wir jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 3, Unterrichtung durch die Bundesregierung, und zwar zum Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Bundestagsdrucksachennummer ist hier 20.9756. Und für die Bundesregierung führt ein der parlamentarische Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation gehen wir als Bundesregierung neue Wege in der Forschungs- und Innovationspolitik. Wir haben uns dabei vier große Ziele gesetzt, an denen wir unseren Erfolg dann letztlich auch messen lassen wollen. Das erste Ziel, wir wollen eine nachhaltige Innovationsgovernance in der Bundesregierung insgesamt etablieren. Das zweite Ziel, wir wollen Austausch und Mitwirkung zwischen den Ressorts und mit vielfältigen Stakeholdern aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und aus der Zivilgesellschaft stärker als in der Vergangenheit fördern. Das dritte Ziel, wir wollen die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation gezielt stärken. Und das vierte Ziel, wir wollen einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der notwendigen großen Transformationsprozesse leisten. Und dazu haben wir, Sie haben es gelesen, insgesamt 6 Missionen bestimmt, die die drängenden Herausforderungen unserer Zeit adressieren. Das sind die Missionen, die erste, ressourceneffiziente und auf kreislauffähiges Wirtschaften ausgelegte wettbewerbsfähige Industrie und nachhaltige Mobilität ermöglichen. Die zweite Mission, Klimaschutz, Klimaanpassung, Ernährungssicherheit und Bewahrung der Biodiversität voranbringen. Das dritte Ziel, Gesundheit für alle verbessern. Das vierte Mission, digitale und technologische Souveränität Deutschlands und aber auch Europas sichern und die Potenziale der Digitalisierung nutzen. Die fünfte Mission, Raumfahrt stärken, Weltraum und Meere erforschen, schützen und nachhaltig nutzen. Und die sechste Mission, gesellschaftliche Resilienz, Vielfalt und Zusammenhalt stärken. Und ich bin sicher, wenn Sie das vergleichen mit verschiedenen anderen Dokumenten, Sie werden sowohl die Zielsetzung des Koalitionsvertrags wiederfinden, als auch natürlich große Schnittmengen mit den Missionen, die auf europäischer Ebene definiert wurden. Ein ganz wesentlicher Schlüssel für diese Erfolgsfaktoren ist die Governance-Struktur, mit der wir die Zukunftsstrategie in die Umsetzung bringen. Auch hier gehen wir innovative Wege, setzen auf Agilität und auf Kooperation. Deshalb stellt der Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation die Governance ausdrücklich in den Mittelpunkt. Seit Beschluss der Zukunftsstrategie durch das Kabinett, das war im Februar 2023, wurden mehrere Meilensteine erreicht. Erstens, das möchte ich hier in Fokus rücken, wir haben 6 ressortübergreifende Missionsteams eingerichtet. Also das ist auch wirklich eine Neuerung in der Art und Weise, wie die Bundesregierung intern zusammenarbeitet. Diese Missionsteams, die bestehen aus 10 bis 15 Mitgliedern auf Arbeitsebene und werden jeweils von 2 bis 3 Ressorts der Bundesregierung koordiniert. Die Aufgabe der Missionsteams, die liegt insbesondere in der ressortübergreifenden Koordinierung. Sie treiben die fachliche Umsetzung der Missionen voran. Diese Missionsteams, die tragen zum Monitoring bei und tauschen sich über die sogenannten Missionspatinnen und Paten mit dem Forum Zukunftsstrategie aus. Ein Novum ist das wirklich für die ressortübergreifende Zusammenarbeit. Der zweite Meilenstein, mit der Berufung des Forums Zukunftsstrategie, gerade eben schon erwähnt, nutzen wir einen produktiven Ansatz der Beratung und auch der Einbindung von Expertinnen und Experten. Wir wollen eine innovative Beratungspraxis etablieren. Über den Austausch der Missionsteams mit den sogenannten Missionspaten und Patinnen erfolgt ein neuartiger Ansatz der direkten ressortübergreifenden Beratung auch auf Arbeitsebene. Der dritte Meilenstein, wir haben eine zentrale Prozessbegleitung bei uns im Haus im BMBF eingerichtet. Gemeinsam mit dem Projektbüro schafft diese den Rahmen für die Zusammenarbeit aller Akteure. Vierter Meilenstein, wir unterstützen Vernetzung und kollaborative Zusammenarbeit. Mit einer Online-Plattform unterstützen wir Transparenz und Kommunikation aller Beteiligten. Eine Vernetzungsveranstaltung im Januar und kontinuierliche Treffen haben die Vernetzung der Akteure zusätzlich befördert. Und der fünfte Meilenstein, den ich an der Stelle noch abschließend hervorheben möchte, ist, dass wir als Grundlage des Monitorings eine ressortübergreifende Abfrage aufgesetzt haben, die regelmäßig weiter aktualisiert wird. So können wir den Umsetzungsstand der 6 strategischen Missionen kontinuierlich verfolgen. Der Boden ist damit also bereitet und einen kurzen Ausblick, wie es weitergeht, möchte ich an der Stelle auch noch kurz geben. Nach dem Aufbau der Governance ist jetzt für das aktuelle Jahr 2024 die weitere zielgerichtete Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation geplant. Die Missionsteams, die setzen ihre Zusammenarbeit im Austausch mit den Missionspartnern und Patinnen entlang der Meilensteinplanung fort. Wichtige Aufgaben sind dabei die weitere Zielpriorisierung. Sie können sich vorstellen, das sind manchmal auch sehr detaillierte, aber wichtige, entscheidende Diskussionen und auch die Fokussierung auf besonders zentrale Maßnahmen, zum Beispiel im Rahmen von sogenannten Schnellbooten, Sprints und auch Umsetzungs-AG. Zudem ist die intensive Einbindung weiterer Stakeholder über eine Reihe von Veranstaltungsformaten auch dezentral geplant. im Sinne der Stärkung des F&I, also Forschungs- und innovationspolitischen Rahmens, werden wir die Querschnittsthemen der Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation intensiv angehen und hier das Forum Zukunftsstrategie und weitere Stakeholder aktiv beteiligen. Sie sehen, all das, das trägt wesentlich zu den Zielen, die wir uns gesteckt haben, bei. Und so bringen wir Forschung und Innovation als Bundesregierung ausdrücklich ressortübergreifend und im engen Austausch mit den weiteren Akteuren aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft aktiv voran.
Danke, Jens Brandenburg, für diese Unterrichtung. Dann starten wir jetzt mit der Berichterstatterin und Berichterstatterrunde. Und es beginnt für die SPD-Fraktion Kollege Holger Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Staatssekretär hat schon viel gesagt, deswegen will ich es kurz machen. Strategie befürworten wir insbesondere mit ihren Säulen Missionsorientierung, stärkere Prioritätensetzung entlang der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die interministerielle Zusammenarbeit, ich glaube, das war noch nie anders, ist immer ein Prozess, der spannend ist und jetzt auch die Missionsteams beschäftigt und hier sicherlich auch einen Kulturwandel in Teilen noch erfordert. Und sicher auch, weil wir es gerade in der Anhörung hatten, will ich noch mal darauf verweisen, dass die Strategie ja auch eine Stärkung der Wissenschaftskommunikation enthält. Wir begrüßen also die Motive und Ziele. Der Zwischenbericht ist halt ein Zwischenbericht, gibt an, was schon passiert ist. Ich will noch mal darauf verweisen, dass das Forum nicht nur eingerichtet wurde und ja durchaus profilierte Missionspaten gewonnen werden konnten. Eine haben wir ja mit Frau Professorin Tanja Brühl gerade erlebt. Sondern dass die Arbeit angelaufen ist, sprich dann eine Geschäftsstelle gegründet wurde, interne Klausurprozesse, Konstituierung der Missionsteams und was vermutlich am meisten Zeit frisst, einen Überblick zu kriegen, was die Bundesregierung auf verschiedenen Feldern denn eigentlich schon macht, durchaus im Interesse der einzelnen Missionen. Und da es eine Dachstrategie ist, haben wir weitere Schritte ja auch nicht nur innerhalb der Strategie unternommen, sondern die Startup-Strategie ist im Sommer 2022 verabschiedet worden, die sich dort einordnet. Genauso gibt es ein Konzept zum Reallabor. Da hatten wir gerade auch die Information, dass der Gesetzentwurf auf der Zielgeraden ist. Und wir haben es hier miteinander diskutiert. Das Startchancengesetz ist verabschiedet worden und die Sprint entwickelt sich weiter. Das heißt, wir sind auf verschiedenen Feldern in der Umsetzung dieser Strategie. Ich glaube, wir werden jetzt noch erleben, dass da kritisiert und gefragt wird, warum gibt es nicht mehr Geld. Ich glaube, diese Frage können wir stetig und immer diskutieren. Und da gibt es auch verschiedene Ideen unter den Koalitionspartnern. Aber wichtig ist, dass wir hier auf dem Weg sind. Und wer Ideen hat, wir noch mehr Geld da reinkriegen, komme gerne zu uns. Wir freuen uns auf die Haushaltsberatung.
Vielen Dank auch für die geschenkte Zeit und dann für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Thomas Jatzombeck.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist so, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, und das ist ja hier offensichtlich der Fall, ist es umso wichtiger, dass man priorisiert. Und wenn wir auf diese Zukunftsstrategie gucken, dann sehen wir insgesamt 188 Ziele. Und wenn man 188 Ziele hat, hat man gar keine Ziele. Das ist die Erkenntnis. Es gibt keine klare Vorstellung davon, wo eigentlich dieses Ministerium hin will und was tatsächlich Themen sind, die priorisiert werden. Es werden ständig immer wieder neue Dinge medial angerissen, aber nichts wird wirklich zum Ergebnis geführt. Und wenn ich mir jetzt diesen Bericht hier angucke, dann ist das am Ende nicht mehr als eine lose Blattsammlung. Die Ressorts wurden gefragt, was habt ihr denn wo gemacht? Und dann wird das alles zusammengetragen. Jeder, der schon mal Regierungserfahrung hat, weiß, wie sowas funktioniert. Das ist aber kein Strategieprozess, sondern das ist das Einsammeln von EDA-Dingen. Und das ist das, was hier passiert. Diese Missionen, von denen ja immer die Rede ist, soll es ja Budgets geben. Aber wie dieses Budget aussieht, wissen wir nicht. Ich sage gar nicht, das ist zu hoch oder zu niedrig, das ist einfach unklar. Da, wo es jetzt mal ein Budget gibt, zum Beispiel bei der DATI, 65 Millionen Euro, haben wir gelernt, dass in zwei Jahren nur 1,2% abgeflossen sind. Und ich vermute, die finden sich vor allen Dingen in diesen durchaus ansprechenden Logos und Werbematerialien, die erstellt wurden. So, dann gibt es das Zukunftsforum. Das tagt allerdings nicht öffentlich. Das ist auch von der Wissenschaftskommunikation kritisiert worden. Denn das wäre mal interessant zu sehen, was hier eigentlich passiert. Und das darf ich auch noch mal sagen, Herr Staatssekretär, der Vortrag, den Sie vorhin gehalten haben, war eine echte Aneinanderreihung von Buzzwords. Wir haben ja vorhin über Wissenschaftskommunikation geredet. Ich glaube nicht, dass irgendjemand versteht, was sich hinter all diesen ganzen Begrifflichkeiten hier verbergen soll. Wir haben einfach mal gefragt über eine parlamentarische Anfrage, wie viele Förderprojekte es eigentlich gibt im BMBF. Ich weiß nicht, ob das hier allen so bekannt ist. Ich sage Ihnen mal die Antwort. 27.000. 27.000 Förderprojekte macht dieses Haus. Und deshalb, wenn ich jetzt hier in der Regierung wäre, würde ich mir mal die Frage stellen, wie man das eigentlich konsolidiert. Und ein Punkt, Gut, Sie können ja einfach sagen, das war schon immer so und wir tun einfach nichts. Aber für ich tue einfach nichts sind Sie, glaube ich, nicht gewählt worden, wenn das jetzt hier die, wenn das hier die Herangehensweise ist. So, ich will Ihnen mal sagen, was aus unserer Sicht wichtig wäre, das Thema Grundlagenforschung größer zu machen und Wissenschaftsfreiheit größer zu machen. Denn bei diesen 27.000 Förderprojekten verbergen sich unglaublich viele kleinteilige Dinge. Und andere Ministerien machen noch viel mehr. Da kann ich nur zur Vorsicht raten hier. Noch viel mehr solche kleinteiligen Programme, gerade im Wirtschaftsministerium, wo man ja glaubt, alles besser zu wissen als, der, als die Akteure im Markt, werden alle kleinsteilig durch die Manege geführt. Deshalb eine Initiative für mehr Grundlagenforschung. Das wäre das, was wir wirklich brauchen und einen Forschungsblick über die Häuser hinweg. Das Gesundheitsministerium macht ständig Initiativen, das Wirtschaftsministerium bei IGF und bei ZIM, da werden teilweise auch Kürzungen vorgenommen. Mit DATI wird jetzt das aufgebaut, was es eigentlich an den Stellen schon gibt. Und das wäre das, was wir uns wünschen würden. Erstens mehr Grundlagenforschung, mehr Freiheit und zum Zweiten eine Koordination über die Häuser wirklich hinweg.
Dann kommt jetzt Kollegin Dr. Anna Christmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Wir reden ja jetzt hier an erster Stelle über die Zukunftsstrategie der Bundesregierung. Und ich glaube, dass da schon Neuerungen drin sind, die im Moment vielleicht noch etwas unterschätzt werden, aber eine ganz relevante Weichenstellung sind für die zukünftige Wissenschaftspolitik in diesem Land. Und will da wirklich nochmal unterstreichen, die ressortübergreifende Zusammenarbeit und die Missionsteams, das gab es vorher so nicht. Und ich halte das für ganz entscheidend, und das spiegeln uns im Übrigen auch viele Expertinnen und Experten, dass diese ressortübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation ganz entscheidend ist. All die Missionen, um die es da geht, machen nicht an Ressortgrenzen Halt. Das hat in der Vergangenheit zu wenig stattgefunden. Und das ist eigentlich der Kernpunkt der Zukunftsstrategie, dass das jetzt geändert wird. Und ich glaube, das ist das Entscheidende ist, das jetzt wirklich in der Praxis umzusetzen. Die Missionsteams sind gebildet, aber sie finden natürlich im Moment noch ihre Rolle. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und das eine dieser Rollen ist natürlich auch eine Priorisierung aus meiner Sicht und ein Vorschlag und eine Rückmeldung an die Bundesregierung, was dann jetzt dann die zentralen ersten Projekte sind, die im Rahmen der Zukunftsstrategie jetzt auch nochmal besonders hervorgehoben sein sollten. Das heißt, der Aufschlag ist zu Recht ein breiter mit 6 zentralen Themenfeldern, die aber für sich genommen natürlich keine spezifischen Missionen im engeren Sinne sind, sondern die die Grundlage bilden für die Arbeit der Missionsteams entlang dieser Themen. Und ganz entscheidend ist aber, dass man jetzt in die Stufe kommt. Und da sind wir sicherlich auch immer an Updates aus dem Ministerium interessiert und auch aus der Arbeit des Zukunftsforums und der Missionsteams, dass dort jetzt eben auch konkrete Vorschläge erarbeitet werden. Aber ich glaube, dass so eine Struktur auch einen Moment braucht, um hier in den richtigen Arbeitsmodus zu kommen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil wir es hier eben mit was Neuem zu tun haben und das wirklich nicht eingeübt ist, sowohl zwischen eben Menschen aus der Wissenschaft, aus verschiedenen Bereichen, als auch verschiedenen Ministerien zusammenzukommen und diese Priorisierung dort vorzunehmen. Deswegen glaube ich, dass es richtig ist, da jetzt dran zu bleiben. Das ist der Anfang und das muss sich jetzt etablieren. Und dafür ist die Zukunftsstrategie aus meiner Sicht absolut die richtige Weichenstellung. Ansonsten hat der Kollege Holger Mann auch schon einige Punkte aufgezählt, die wir natürlich sowieso grundsätzlich auch, was das Thema Flexibilisierung von Forschung und Innovation mit dem Thema Sprint angeht, auch mit der DATI will ich noch mal unterstreichen, die natürlich so ein bisschen in diesem Rahmen ja auch mitläuft. Und in der ja die Pilotlinien jetzt auch sehr erfolgreich angelaufen sind. Dass auch hier Strukturaufbau ein bisschen Zeit braucht, ist, denke ich, auch hier berechtigt, damit es am Ende soll es ja gut werden. Aber ich finde es auch eine wichtige Wegmarke, dass man schon angefangen hat mit den Pilotlinien und hier ja auch auf ein sehr breites Interesse gestoßen ist. Das zeigt, glaube ich, auch die Relevanz einer solchen Agentur. Insofern will ich unterstreichen, dass hier viele Dinge jetzt gestartet sind, die es vorher nicht gab, die wirklich diese Koalition jetzt neu angefangen hat anzuschieben. Das Anschieben mag dann eben auch manchmal noch ein bisschen Kraftanstrengung brauchen. Aber entscheidend ist, dass es losgeht. Und letzter Satz, 27.000 Projekte im BMBF sind, glaube ich, nicht alle in den letzten 2 Jahren begonnen worden. Insofern ist das vielleicht eine Daueraufgabe, hier noch mal drauf zu schauen.
Für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
Danke, Herr Vorsitzender. Wir sprechen hier eben nicht über die Zukunftsstrategie, sondern über die Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Da habe ich eigentlich erwartet, zu erfahren, was das BMBF aus seinen vielen Absichtserklärungen bereits umgesetzt hat, also eine Art Rechenschaftsbericht. Stattdessen finde ich wieder die gleichen Floskeln und Allgemeinplätze, die wir nun schon seit Beginn der Legislatur vorgetragen bekommen. Das ist enttäuschend. Mehr als ein Jahr nach Veröffentlichung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation sollte da deutlich mehr stehen. Und würde man diesen Bericht, in diesem Bericht alle zum Teil wortgleichen Wiederholungen zusammenstreichen, bliebe gerade mal ein Drittel des Umfangs übrig. Mit 19 Seiten ist das Werk ohnehin ziemlich knapp gehalten. Etwas zugespitzt könnte man sagen, für jeden durchschnittlich Begabten hätte die Grafik auf Seite 6 ausgereicht, um die reinen Absichtserklärungen zu verdeutlichen. Und dann stehen alle Pläne noch unter Finanzierungsvorbehalt. Beeindruckend kreativ ist, was Sie sich an neuen Gremien ausgedacht haben, Missionsteams, Forum Zukunftsstrategie, Allianz für Transformation, Zukunftsrat. Aber noch einmal, wo sind die greifbaren Ergebnisse? Wir brauchen einen Turbo für die Forschung und vor Ort und nicht noch mehr Gremien, Foren und Gesprächskreise. Beispiel Zukunftsrat. Was der leisten soll, liest sich in weiten Teilen wie die Aufgabenbeschreibung des Büros für Technikfolgenabschätzung. Und eigentlich wollten Sie doch Doppelstrukturen vermeiden, oder ist Ihnen das TAP zu unabhängig? Sie konstatieren richtig, Deutschland ist weiterhin bei technischen Erfindungen führend. Die Umsetzung von Ideen in Innovationen und marktreife Dienstleistungen oder Produkte wird aber oft im Ausland realisiert. Bloß was haben Sie getan, um dem entgegenzuwirken? Sinnbildlich für die anhaltende Stagnation im BMBF möchte ich folgenden Satz zitieren. Die derzeit in der Konzeption befindliche Deutsche Agentur für Transformation, Transfer und Innovation, DATI, soll ebenfalls dazu beitragen, die Transferbewegung zu verbreitern und zu beschleunigen. Also es befindet sich also immer noch in der Konzeption. Diese Aussage hören und lesen wir in verschiedenen Abwandlungen bereits seit Beginn der Legislaturperiode. Wann folgen denn den Absichtserklärungen endlich Ergebnisse? Erst ganz zum Schluss, seltsamerweise im Ausblick, kommen dann doch ein paar Worte zu dem, was bereits umgesetzt wurde. Doch das ist deutlich zu wenig. Insgesamt ist der Bericht ein Werk aus dem Elfenbeinturm ohne besondere Relevanz für die drängenden Probleme der deutschen Forschungslandschaft. Danke.
Für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation wird wirklich zum ersten Mal etwas getan, was eigentlich bislang immer vermisst wurde bei Strategien der Bundesregierung, nämlich, dass man sich Gedanken darüber macht, einen umfassenden Blick auf die Herausforderungen zu stellen und zu tun und darüber dann natürlich eine ressortübergreifende Innovationspolitik zu generieren. Und da bin ich vollkommen bei Anna Christmann, so etwas braucht wirklich Zeit. Und es ist so, dass wenn man eine Strategie umsetzen möchte, dann muss die eben gewisse Prozesse haben und die muss auch gewisse Strukturen haben, wo gearbeitet wird. Und das sind zum Beispiel diese Missionsteams und es sind auch diese Missionspatenschaften, die dabei erfolgen. Und das garantiert dann auch, dass der Austausch erfolgt, weil viele Strategien, ich denke so an manche Strategien in der Vergangenheit, die vielleicht gar nicht zum Ende geführt worden sind, die vielleicht auch niemals evaluiert worden sind. Viele Strategien scheitern eben daran, dass der Austausch zwischen denjenigen, die betroffen sind, die einen Beitrag leisten müssen, tatsächlich nicht schon im Prozess erfolgt, sondern teilweise erst, wenn es zu spät ist. Und deswegen ist es zu begrüßen, dass wir die verschiedenen Ressorts dort sehen, wie sie integriert werden. Das ist sicher nicht einfach, weil verschiedene Ressorts haben auch verschiedene Zielsetzungen. Und ist auf jeden Fall klar, dass hier Synergien tatsächlich erfolgen können. Und man möge auch ein bisschen vielleicht aufs Datum achten, wann dieses Papier zugeleitet wurde. Seitdem sind wieder Zeit ins Land gegangen. Die DATI-Kommission arbeitet. Wir wissen, wo der Standort ist und es wird weitere Schritte geben. Das Sprintfreiheitsgesetz ist reformiert. Wir haben dann noch die Start-up-Strategie, Social Impact-Strategie, es sind weitere Punkte angeführt. Also man ist hier auf einem sehr guten Weg. Und erlauben Sie mir noch vielleicht an der Stelle eine Anmerkung zu der Zahl der Projekte. Also wenn man vor 2021 sich mit Forschungsförderung auseinandergesetzt hat, nämlich in der Praxis und vielleicht nicht nur in Ausschusssälen, dann weiß man, dass die Zahl der Projekte auch damals schon oder vor ein paar Jahren sehr unüberschaubar war. Und es ist wirklich eine Daueraufgabe. Da müssen wir stärker ran, dass wir uns diese Prozesse genauer anschauen, dass wir uns auch anschauen, wie geht die Umsetzung über die Projektträger. Da bin ich vollkommen dabei. Und ich denke, das ist ja schön, wenn dann die Opposition auch diese Zielrichtung verfolgt. Dann bin ich gespannt, wie wir das machen können. Und im Hinblick auf die Ziele und die Maßnahmen, wir gehen in die Haushaltsverhandlungen. Und da würden wir uns doch freuen, wenn die Opposition entsprechende Vorschläge machen würde, über die wir dann auch im haushaltstechnisch drüber diskutieren können. Vielen Dank.
Für die Gruppe Die Linke, Abgeordnete Dr. Petra Sitte.
Es war zu lesen, dass Sie in der Aufstellung der Zukunftsstrategie einen intensiven Dialog gehabt haben mit der Zivilgesellschaft. Ich vermisse aber in dem Zwischenbericht sowohl in den Missionsteams und unter den Mitgliedern des Zukunftsforums Vertreter der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften. Dabei haben Sie noch selbst auf die Kleine Anfrage der Union 34 und 35. Frage geschrieben, zivilgesellschaftliche Akteure seien wesentliches Element zur Lösung von Fragestellungen. Und Wirtschaft und Gewerkschaften, das kommt noch hinzu, sind ja auch wichtige Sozialpartner. Nun sind in den einzelnen Gremien Wirtschaft und Wissenschaft zahlreich vertreten. Aber wie gesagt, warum wurde auf gewerkschaftliche oder zivilgesellschaftliche Vertreter verzichtet? Beziehungsweise man kann das nicht ersehen aus dem Papier. Ich halte das für dringend notwendig, Sie in den Prozess einzubinden und nicht später mit einem fertigen Ergebnis zu konfrontieren. Zweite Frage. Ebenso vermisse ich als grundsätzliches inhaltliches Thema die soziale Frage innerhalb des Transformationsprozesses, den die Zukunftsstrategie ja adressiert, und B als Thema die soziale Situation der Akteurinnen und Akteure als Treiber der Innovation dieser Zukunftsstrategie. Und da meine ich schon Wissenschaftszeitvertragsgesetz vor dem Hintergrund auch des Fachkräftemangels und der Tatsache, dass die Hochschulen mehr und mehr Probleme haben, die Besten zu halten. Drittens. Darüber hinaus ist nur in einem Missionsteam, und zwar in dem Missionsteam Gesellschaftliche Resilienz und Vielfalt, der Stab Ost aus dem Bundeskanzleramt vertreten. Ich frage mich, warum. Also ich meine, ich könnte ja noch nachvollziehen, wenn beim Thema Raumfahrt, Weltraum und Meere der Osten nicht vorkommt. Aber warum das Bundeskanzleramt mit diesem Stab nicht in den anderen Themen vertreten ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Viertens, in allen Missionsteams ist das Bundesministerium für Verteidigung. Sie verweisen dazu auf Forschungssicherheit, auf Dual Use als missionsübergreifende Themen. Und da fragt man sich dann schon, was heißt denn das eigentlich jetzt schon konkret? Welche Prioritätenverschiebungen sind daraus zu erwarten, sowohl thematisch als auch haushalterisch? Und was bedeutet das unter dem vorhin schon zitierten Finanzierungsvorbehalt? Und angesichts der 188 Themen, Ziele, die da formuliert werden, ich meine, da werden hier Heerscharen von Menschen beschäftigt, haushaltsneutral heißt ja nicht aufwandsneutral. Erfassen Sie irgendwo den Arbeitsaufwand, wenn Sie schon das alles so breit anlegen, der durch die Umsetzung der Strategie, also im Wesentlichen die laufenden Ansprachen und so weiter. Soweit zu meinen Fragen. Es gibt noch mehr, aber ich will Sie nicht zu sehr quälen.
Dankeschön. Diese mündliche kleine Anfrage beantwortet der Staatssekretär ja, nach dem Ende der berichterstattenden Gruppe. Jetzt kommt BSW mit Ali Al-Dalami.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich dem Gesagten nur anschließen. Sie schreiben, dass an der Ausarbeitung der Zukunftsstrategie über 100 zentrale Stakeholder aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligt waren. Doch in der verlinkten Seite des BMBF befindet sich dann eine Liste mit lediglich 23 dieser Stakeholder, wobei die Zivilgesellschaft, wie hier berechtigterweise erwähnt wurde, kaum vertreten ist. Ich denke, Es ist nur fair, dass die Öffentlichkeit und auch wir erfahren, wen die Bundesregierung hier beraten hat. Daher bitte ich Sie hiermit, dass Sie uns noch eine vollständige Liste aller Akteure zukommen lassen, die bei der Ausarbeitung der Zukunftsstrategie eine Rolle gespielt haben. Dafür schon mal Dankeschön. Und noch ein Punkt, an dem Anspruch und Wirklichkeit nicht so recht zusammenkommen. Sie schreiben, dass Sie im Forum Zukunftsstrategie bedeutende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft versammeln, um sie bei der Umsetzung ihrer 6 Missionen zu beraten. Doch bei ihren 18 Missionspartnern befindet sich dann kein einziger aus dem Bereich der Zivilgesellschaft, wenn ich es richtig sehe. Es bleibt auch unklar und intransparent, wer diese 18 Partner überhaupt ernennt. Dazu steht in Ihrem Bericht nämlich nichts. Und gestatten Sie mir zuletzt einen letzten Punkt. Sie legen in Ihrer Zukunftsstrategie einen besonderen Fokus auf Start-ups. Diese seien der Treiber von Transformation, heißt es da. Doch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist und bleibt bekanntlich immer noch der Mittelstand. Und das gilt nicht nur für die Beschäftigung und Umsatz, sondern auch für den Bereich der Innovation. Jedes Jahr werden hier zig Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert. Welche Rolle der Mittelstand in ihrer Zukunftsstrategie spielt, erschließt sich mir überhaupt nicht. Die sind zwar vielleicht nicht so hip wie alle, wie all die Start-ups, doch ohne all die kleinen und mittleren Betriebe wird die notwendige Transformation der deutschen Wirtschaft nicht gelingen. Danke.
Zur Beantwortung der zahlreichen Fragen nun der parlamentarische Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Genau, waren einige Statements. Ich versuche mich auf die Fragen zu fokussieren. Zunächst vom Kollegen Jatzombek nochmal angesprochen. Ja, zunächst mit dem Hinweis auf viele Buzzwords, dann aber gesagt, wir brauchen Priorisierung. Deshalb verweise ich auf eines der Buzzwords, was ich genannt habe, gerade im Input, nämlich dass einer der wesentlichen Prozesse, die gerade stattfinden, genau das ist, was Sie ja eben eingefordert haben, die 188 Ziele zu priorisieren. So, und hinter diesem, vielleicht wurde so als Buzzword wahrgenommen, was da stattfindet, kann ich auch konkret berichten. Ich habe mit mehreren auch selbst gesprochen, dass in diesen Missionsteams sehr harte Diskussionen stattfinden. Mit allen Beteiligten, mit den Missionspartnern aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft und aus Wissenschaft, gemeinsam mit den verschiedenen Vertretern der beteiligten Ressorts. Und diese Diskussionen sind nicht einfach, weil natürlich jeder dann irgendwo sein Steckenpferd schon mal hat. Und man macht das ja auch innerhalb der Ressorts nicht, weil man ein Thema für unwichtig hält. Das ist ja genau die Arbeit, die stattfindet, sehr hart, die aber dazu führt, da ist in den vergangenen Wochen und Monaten schon einiges passiert, aber dass diese Liste zunehmend reduziert wird, nochmal auf die Dinge, die besonders im Fokus stehen. Und das ist für uns als Bundesregierung natürlich handlungsleitend. Also das mal als kleiner Einblick, was hinter einem möglicherweise als Buzzword wahrgenommenen Thema an der Stelle steckt. Genau diese Arbeit ist das, was ich eben erwähnt habe. Zum Hinweis, das sei jetzt nur ein Einsammeln von Dingen, die sowieso stattfinden, auch dem würde ich widersprechen. Es ist zwar einerseits ja so, dass natürlich die Bestandsabfrage wichtig war, um in der Bundesregierung insgesamt über die verschiedenen Ressorts erstmals zu diesen Missionen überhaupt einen Überblick zu bekommen. Das sind ja auch Dinge, die man in früheren Legislaturperioden hätte machen können, aber jetzt mal einen Überblick zu bekommen, welche Ressorts an welchen Themen da arbeiten. Aber gerade in diesen Teams wird natürlich auch im Wesentlichen darüber gesprochen, wie man diese Synergien nutzt und welche Schwerpunkte dann künftig daraus resultieren wollen. Das ist eine Strategie, die also keine Vergangenheitsbewältigung im Fokus hat, sondern vor allen Dingen strategisch nach vorne die Schwerpunkte weiter setzt. Zu den 27.000 Projekten, ein paar mehr sind es fairerweise, fast 28.000. Aber wurde ja schon einiges gesagt, in der Tat ein Großteil aus der vergangenen Legislatur, der weiterhin läuft. Ich sage aber auch dazu, dass wir innerhalb des BMBF sehr stark daran arbeiten, auch innerhalb unserer Forschungspolitik außerhalb der BMBF-Förderung stärkeren Fokus zu setzen. Jedes Mal, wenn wir Projektlinien einstellen oder nicht 100% in dem Umfang verlängern, haben wir auch aus Ihrer Fraktion vehemente Kritik, dass wir das so tun. Also ich würde an der Stelle dafür durchaus dafür werben, dass wenn wir uns gemeinsam auf eine Priorisierung an der Stelle verständigen, dass dann auch gemeinsam Teil der Priorisierung auch eine Depriorisierung der weniger priorisierten Themen ist. Das gehört dann mit dazu. Ich möchte aber als konkretes Beispiel auch nennen das Thema Forschungszulage, was uns als Bundesregierung ja sehr wichtig ist, auf den Weg zu bringen, weil da ohne dass in Ministerien letztendlich einzelne Bewilligungsbescheide vergeben werden müssen, viel Geld investiert wird, um auch privates Kapital im Übrigen zu hebeln, um Forschung und Entwicklung und Innovation bei uns in Deutschland voranzutreiben. Es war schwierig in den Beratungen im Bundesrat, auch mit den unionsgeführten Ländern, da die Mehrheiten zu bekommen. Ich bin sehr froh, dass das aber am Ende gelungen ist. Und das ist eine Richtung, in die wir auch in den nächsten Jahren sicher weitergehen sollten. Zu den weiteren Fragen. Herr Kaufmann, Sie haben noch mal angesprochen, was die konkreten Ergebnisse sind. Jetzt würde ich darauf verweisen, an der Stelle, es ist natürlich eine Strategie, die vor allen Dingen mittelfristig wirkt. Also insofern, wenn man jetzt erwartet, dass sämtliche auch im Detail Ergebnisse schon umgesetzt wird, dann hätte das eine sehr kurzsichtige Strategie sein müssen. Das ist sie nicht. Aber wir haben das durchaus in den Arbeiten, die gerade stattfinden, im Blick. Auch das hatte ich ja eben erwähnt mit dem Stichwort Schnellboote. Neben den Themen, die auch mittelfristig erst erreicht werden können, wo es um ganz viel auch Synergien, Prozesse zusammenbringen und schwierige Entscheidungen treffen und manche Förderlinien anpassen etc. in der Neuauflage geht. Diese Schnellboote stehen auch in diesen Missionsteams wirklich sehr im Fokus. Ich habe lange Zeit in der Strategieberatung gearbeitet, da hat man auch von diesen Low-Hanging-Fruits gesprochen. Das gehört einfach mit dazu. Quick Wins auch gerne mal genannt. Die sind mit im Fokus und auch dezidiert Teil der Diskussion und Entscheidungen, die in diesem Kontext stattfinden. Kollegin Sitte hat noch mal gefragt, genauso wie Kollege Al-Darami, nach den zivilgesellschaftlichen Akteuren. Also dem würde ich ausdrücklich widersprechen. Wir haben einige zivilgesellschaftliche Akteure dezidiert als eine von drei gleichwertigen Säulen mit dabei. Ich möchte mal beispielhaft Dr. Wolfgang Rohe seitens der Stiftung Mercator nennen oder auch das Progressive Zentrum ist vertreten mit Frau Fröhlich in einer Mission als Missionspatin seitens des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, auch Dr. Axel Saalheiser. Also das nur als wenige Beispiele, durchaus von mehreren. Die Zivilgesellschaft ist mit dabei. Sie haben konkret nach Gewerkschaften gefragt. Auch die waren im Konsultationsprozess intensiv mit eingebunden. Und ich habe ja darauf verwiesen, es geht natürlich neben diesen Missionsteams und dem quasi engeren Kreis uns auch sehr stark darum, darüber hinaus viele Stakeholder auch in Zukunft in der Umsetzung weiter mit einzubinden. Und deshalb arbeiten wir gerade an diesen sehr dezentralen Veranstaltungen, die ich eben erwähnt habe. Auch da wird die Zivilgesellschaft noch mal sehr im Fokus sein. Zur Frage, welches Ressort da wo noch mal beteiligt ist, einfach der Hinweis, dass das den Ressorts selbst überlassen bleibt. Also jedes Ressort ist herzlich willkommen, bei jeder Mission dann auch gerne mitzuarbeiten. Insofern, das ist jetzt keine Vorgabe des BMBF, aber natürlich ist es so, dass die Ressorts auch selbst in ihrem Zuständigkeitsbereich immer schauen, wo sie dann die größten Schnittmengen sehen. Es ist aber dezidiert ein offener Prozess an der Stelle. Zur Frage, welche Haushaltsfolgen das dann im Einzelnen noch mal hat, auch hier der Hinweis, es ist ja bewusst keine Strategie, die ein zentrales Budget hat. Ich glaube, das wäre auch schwer umzusetzen, wenn wir jetzt im BMBF für sämtliche weiteren Fachressorts finanzielle Entscheidungen im Einzelfall da treffen müssten. Das sind dezentrale Budgets, so wie der Bundestag uns die ja zur Verfügung stellt. Die haushaltsrelevanten Entscheidungen, zumindest was den Haushaltsentwurf der Bundesregierung angeht, werden auch von diesen Ressorts mit vorgeschlagen. Am Ende der Gesetzgeber, Haushaltsgesetzgeber entscheidet natürlich, aber das ist die Grundlage dafür. Zur Frage, inwiefern der Arbeitsaufwand erfasst wird, dahinter steckt ja die Motivation, das möglichst unbürokratisch zu handhaben, möchte ich mal direkt antworten, das erfassen wir nicht im Detail, weil es sehr bürokratisch wäre, das zu tun, sehr viel Dokumentationsaufwand mit sich brächte. Es ist so, dass natürlich in den Ressorts die Fachreferate, die an diesen Themen arbeiten, einen Teil ihrer Arbeitszeit damit verbringen. Aber das ist jetzt keine zusätzliche Arbeitszeit, die sie jenseits ihrer Themen machen, sondern am Ende geht es ja um diese Synergien, den Mehrwert in diesen Missionsteams, auch wichtige Rückmeldungen für ihre Arbeit zu bekommen. Also insofern bezweifle ich, ob das überhaupt trennscharf zu machen wäre. Und wir schauen natürlich auch im engen Austausch übrigens mit den Missionspartnern und Patinnen, die ausdrücklich Ehrenamtliche auch ihre Zeit mit einbringen, dass wir die Prozesse nicht unnötig bürokratisch machen, sondern schlank, aber zielgerichtet die Zeit investieren. Zum Kollegen Al-Darami an der Stelle nochmal. Sie haben gefragt nach den 100 Stakeholdern. Die sind öffentlich verfügbar, also auch auf der Website an der Stelle. Wenn es da Fragen nochmal zum Link gibt, gerne im Nachgang nochmal auf mich zukommen. Schicke ich dann gerne zu. Genau, zur Zivilgesellschaft habe ich schon beantwortet. Und zur Frage der Wirtschaft, auch Mittelstand, an der Stelle auch vor allen Dingen nochmal unser Fokus darauf, dass es uns wichtig war, die Wirtschaft insgesamt sehr breit, durchaus mit unterschiedlichen Branchen, die Sie ja sehen, vertreten zu haben, insbesondere auch mit den innovationsstarken Start-ups. Das ist sicher ein Fokus, die da auch eine sehr mittelständische Struktur mit im Blick haben. Es wird natürlich, wenn Sie schlanke Gremien haben wollen, nie möglich sein, in jeder Branche jede Betriebsgröße noch mal einzeln abzubilden. Aber darauf achten wir sowohl im Konsultationsprozess, in der Zusammensetzung des Forums, aber auch in der weiteren Stakeholderbeteiligung. So, und Herr Vorsitzender, ich hoffe, jetzt habe ich keine Frage übersehen. Bitte? Genau, ich habe ja dahingehend geantwortet, dass den Ressorts selbst überlassen bleibt, an welchen Stellen Sie Ihre Schnittmengen sehen. Es war meines Erachtens, mag jeder selbst bewerten, aber meines Erachtens finde ich es mit Blick auf tatsächlich die Diskussion, die stattfindet, nicht überraschend, dass der Fokus da auf der Mission 6 zur gesellschaftlichen Resilienz, Vielfalt und Zusammenhalt gesehen wurde. Aber wie gesagt, da gab es jetzt keine BMBF-seitige Vorgabe an diesen Stellen.
Okay, vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache und damit sind wir am Ende unserer Sitzung. Das heißt, auch die 70. Ausschusssitzung war ein Schnellboot. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen Kolleginnen und Kollegen noch einen guten Tag.